Herzlich willkommen bei Jus Profi, dem Podcast für Profi-Juristen und alle, die sich für Recht interessieren. Heute bin ich bei Patrick Kainz, einem Profi-Juristen, der sich in verschiedensten Rechtsgebieten, insbesondere aber in Arbeitsrecht, in IP und über das, was wir heute reden werden, Fremdenrecht, besonders gut auskennt. Hallo Patrick.
Hallo Boris, hallo Zuhörer, danke für die Einladung.
Ja, ich bin besonders glücklich, dass ich heute bei dir sein darf. Wir werden uns heute über das Fremdenrecht ausgiebig unterhalten. Bevor wir aber anfangen, würde ich mich freuen, wenn du ein bisschen was über dich erzählst, deinen Werdegang und wie du dazu gekommen bist, Jus zu studieren, wie du dazu gekommen bist, Rechtsanwalt zu werden und jetzt, wie du dazu gekommen bist, auch selbstständiger Rechtsanwalt zu sein.
Okay, gut. Also, es klingt jetzt super cheesy, aber schon in der Volksschule hat meine Volksschullehrerin meiner Mutter mal gesagt, okay, es ist einfach, beim Patrick merkt man, der kümmert sich sehr gern um andere Leute, dem ist halt wichtig, dass es immer einen Ausgleich zwischen Leuten gibt und er schaut irgendwie ein bisschen mehr auf Gerechtigkeit als andere Kinder jetzt in dem Alter. Und das ist eine Geschichte, die mir meine Mutter immer wieder gern erzählt und das dürfte etwas sein, das bei mir einfach hängen geblieben ist und das weiterhin auch ein bisschen den Rest meines Lebens schon vorgeprägt hat. Es war dann so, ich habe ganz normal in Wien eine AHS gemacht ohne einer bestimmten Spezialisierung und habe dann mir gedacht, okay, nach der Matura, was werde ich eigentlich, was will ich machen, in welche Richtung geht's? Und habe mich dann schon auch für Jus interessiert, habe auch schon während dem Gymnasium ein, zweimal Gespräche mit Juristen gehabt, mit Anwälten, teilweise auch mit Richtern, aber ich war mal trotzdem nicht hundertprozentig sicher und habe dann nach der Matura auch so ein Assessment Center für Studierende gemacht oder für Studienanfänger. Und dabei hat sich aber dann auch wieder herauskristallisiert, eigentlich Jus ist etwas, was mir auch von dem Studium taugen könnte. Und habe dann angefangen, in Wien ganz normal am Juridikum zu studieren. Habe 4 Jahre am Juridikum gebraucht, um das Studium abzuschließen und war dann habe 2005 begonnen und war 2009 fertig.
Super, Mindeststudienzeit.
Ja.
Sehr gut. Und danach, wie man deinem Lebenslauf entnehmen kann, das war ja nicht die einzige universitäre Station, sondern du bist auch noch nach Amerika gegangen und hast dort weiter studiert.
Also, naja, das wäre schon fast forward. Jetzt, mal, wenn wir chronologisch bleiben wollen.
Okay.
Zuerst, ich war fertig mit dem Studium, habe dann das Gerichtsjahr gemacht und während dem Gerichtsjahr habe ich mir dann gedacht, okay, ich würde eigentlich dann schon gern anfangen zu arbeiten und herauszufinden, wie das ist in der Arbeitswelt. Habe eben während dem Gerichtsjahr schon die ersten Bewerbungen rausgeschickt und habe dann Bewerbungsgespräche gehabt. Schlussendlich bin ich zu Dorda Brugger Schordis, heute Dorda, gegangen und habe dort als Konzipient im Arbeitsrecht begonnen. Habe aber auch damals schon unterschiedliche Dinge gemacht und habe unter anderem auch einem der Partner dort, der Fremdenrecht gemacht hat, ein bisschen unterstützend zur Seite stehen dürfen und das hat mich auch dann schon wieder sehr, sehr prägt und ich habe dann auch noch kurz überlegt, ob ich vielleicht noch das Doktorat anhänge, habe mich damals auch interessiert, vielleicht im Fremdenrecht zu dissertieren. Mir hat aber damals der Professor, für den ich mich interessiert hatte, gesagt, überlegen Sie sich das wirklich gut, weil in der Zeit, wo Sie Ihre Diss schreiben wollen, wird sich das Fremdenrecht wahrscheinlich 5-mal komplett ändern.
Okay.
Also das ist etwas, was ich leider, das ist schon ein bisschen ein Vorbote von dem, was dann später kommt. Aber habe dann ganz normal als Konzi gearbeitet bei Dorda ein paar Jahre und habe aber dann irgendwann gemerkt, es ist ja ganz nett, wenn ich jetzt heute ein Telefonat habe mit jemandem aus Brasilien, jemandem aus Indien und ein paar Österreichern gleichzeitig. Wir nennen uns alle international tätige Rechtsanwälte, Rechtsanwältinnen, aber ich habe von meinem Bürofenster aus das Juridikum noch sehen können. Und das war für mich ein bisschen das Thema, ist schön, wenn ich jetzt sage, ich arbeite international, aber um wirklich international sein zu können, muss ich mich auch ein bisschen rausbewegen aus Österreich. Also ich meine, ich habe während dem Studium schon Erasmus-Austauschsemester gemacht in den Niederlanden, aber sonst war ich überwiegend in Österreich.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, okay, das kann so nicht weitergehen. Ich will auch noch andere Dinge kennenlernen und habe mich dann informiert, was ich postgradual noch machen kann und habe dann ein Studienprogramm gefunden, das mir erlaubt hat, in einem Jahr 2 Abschlüsse zu machen. Und zwar das Studium hat in Singapur stattgefunden. An der National University of Singapore. Und der zweite Teil, es war ein Dual-LLM, weil es war immer so eine Abwechslung. Es sind immer, wenn wir haben früher angefangen als die Singapurer Studenten und es sind die Professoren von der NYU gekommen. Also ich habe so praktisch immer gegengleich, immer dann, wenn in dem einen Teil Pause war, habe ich von den anderen den Unterricht genießen dürfen. Und so habe ich dann wirklich zwei Abschlüsse, einen von der NYU und einen von der National University of Singapore, der NUS.
Und hab, das heißt, du aber beides in Singapur studiert?
Genau, ja.
Okay, okay.
Also beides vor Ort, also die New Yorker Professoren sind dorthin geflogen.
Okay.
Und als Teil von diesem Programm war dann noch die Möglichkeit, dass man danach nach Amerika geht, noch ein paar Zusatzkurse belegt und dann grundsätzlich mal die Qualifikation hätte, um das Bar-Exam in New York machen zu dürfen. Und okay. Das habe ich dann auch noch gemacht, also die Vorbereitungskurse. Und dann habe ich mich 3 Monate intensiv auf das Bar vorbereitet und habe das Bar geschrieben, auch bestanden zum Glück beim ersten Versuch. Und ja, bin heute, also parallel, also ich habe sogar noch die Rechtsanwaltsprüfung gemacht, bevor ich nach Singapur gegangen bin. Also ich habe damals schon die österreichische Rechtsanwaltsprüfung gehabt und habe dann die New Yorker Rechtsanwaltsprüfung auch gehabt und habe dann in Österreich noch meine Konzi-Zeit, dann nicht mehr bei Dorda, sondern bei Kunstschimmer Valentin, jetzt Kunz Valentin und Schimmer Meyer-Stahlinger absolviert und war dann dort auch als Rechtsanwalt tätig.
Oh, das ist echt beeindruckend, Respekt. Was ist denn schwerer, die amerikanische New Yorker Rechtsanwaltsprüfung oder die österreichische?
Das sind zwei ziemlich unterschiedliche Tiere, weil also für mich persönlich war natürlich die österreichische viel schwieriger oder viel anstrengender, weil ich hatte mich, also die New Yorker, das war so, okay, das wäre so das Sahnehäubchen gewesen. Also wenn ich das nicht gehabt hätte, dann hätte es mir nicht das Leben vermisst. Ich wollte es einmal probieren und es hat funktioniert. Aber die Rechtsanwaltsprüfung in Österreich machst du ja schon als Teil dieser Ausbildung, wo du halt weißt, okay, du willst diesen Job dann später machen und das ist einfach eine Hürde, an der kommst du nicht vorbei. Deswegen ist das halt psychologisch auch schon so belastend und so aufgeladen, dass du halt wirklich teilweise selber so einen Stress machen kannst und deswegen war das natürlich für mich schon um einiges herausfordernder.
Okay.
Aber von jetzt von dem Ablauf der Prüfungen, jetzt die New Yorker Rechtsanwaltsprüfung, das, was für mich herausfordernd war, ich habe schon im Rahmen meiner Ausbildung davor immer wieder oder auch bei der Führerscheinprüfung mit Multiple-Choice-Fragen zu tun gehabt, aber die Multiple-Choice-Fragen, also der Teil, beziehungsweise die Rechtsanwaltsprüfung in New York, das Bar-Exam, das hat halt einen sehr großen Teil Multiple-Choice-Fragen und das sind halt Multiple-Choice-Fragen, es gibt nicht nur eine richtige Antwort, sondern es gibt eine richtigste Antwort und daran bin ich ein paar Mal ein bisschen verzweifelt, weil du bist das halt von uns gewohnt, es gibt ein System und wenn du dieses System verstehst, dann wirst du die meisten Fragen lösen können. Aber dort war es dann so, okay, du hast nicht nur das System zu berücksichtigen, sondern gibt es vielleicht eine ausgerissene Entscheidung, die, ja, du hast zuerst bei Multiple Choice C angekreuzt, weil C war die richtige Antwort nach dem System, aber dann D ist die, ist in dem Fall war es die richtigste Antwort, weil es gibt eine ausgerissene Entscheidung, wo dann doch wieder ein bisschen was anderes oder wo vielleicht das Augenmerk vielleicht von den Richtern dort auf was anderes gelegt wurde. Und das hat mich schon ein bisschen aus der Bahn geworfen eine Zeit lang. Ich war dann bei der Prüfung selber auch nicht so besonders gut bei den Multiple-Choice-Teilen, wo ich viel besser war, waren die Essays. Also du hast einen Teil, es ist nichts mündlich, im Gegensatz zur österreichischen Rechtsanwaltsprüfung, das ist alles schriftlich. Du hast 2 Tage, also wenn das System sich nicht geändert, es waren 2 Tage, wo du zum New York-spezifischen und zum allgemeinen amerikanischen Bundesrecht Multiple-Choice-Fragen beantworten musstest. Und am zweiten Tag, der war überwiegend Essays schreiben.
Okay.
Und die Essays, muss ich sagen, haben mich dann gerettet, weil da war ich gut und Multiple-Choice hat genau gereicht.
Na, hast du schon Mittagspause?
Schön wär's. Ich warte gerade auf den Report.
Da kannst du lange warten.
Tja, wenn die IT nicht mehr läuft, dann läuft gar nichts mehr. Was Sie jetzt tun können, um morgen schon von modernen Technologien zu profitieren, verraten wechselnde IT-Experten in der Talkreihe Zukunftswirksam. Alle Infos unter zukunftswirksam.de.
Super. Du bist bis heute zugelassen in
genau.
New York. Das
ja.
heißt, wenn jemand in Wien zu dir kommt und der hat irgendwie ein Problem, dass ich, wo eigentlich die Rechtslage eine amerikanische ist und das spielt sich in New York ab und so weiter, oder es gibt irgendeinen Bezug zu New York, dann kommt er zu dir und du kannst ihm helfen.
Ja, also ich meine, ich lege meinen Fokus eher darauf, amerikanischen Unternehmen zu helfen, Schritte in Österreich zu setzen, also Unternehmen oder Privatpersonen, weil ich natürlich von dem Schwerpunkt, den ich einfach habe, ist, ich praktiziere in Österreich überwiegend und deshalb ist mein Zugang der, ich möchte jemanden, der von woanders kommt, die Feinheiten des österreichischen Rechts zeigen können, aber habe im Hinterkopf noch immer, Achtung, ich weiß ein bisschen, woran du denkst und was deine Überlegungen sind und kann dich dann dort abholen, wo du bist, weil ich ein bisschen weiß, aus welcher Rechtstradition du kommst und dich dann dorthin führen, wo du in Österreich sein willst. Also ich probiere eher von draußen nach Österreich hineinzuhelfen.
Ich habe mal ein Praktikum auch in New York gemacht, beim österreichischen Vertrauensanwalt.
Ja.
Vielleicht kennst du den, Stephen Harnick heißt er.
Ja, vom Namen schon, ja.
Und jetzt frage ich mich, ob du nicht möglicherweise genau die andere Seite der Münze bist, der amerikanische Vertrauensanwalt in Österreich. Kann man das so sehen vielleicht?
Ja, könnte man. Ich meine, ich habe mich versucht, als Vertrauensanwalt auch für die amerikanische Botschaft eintragen zu lassen. Nur das ist ich glaube, die haben vor mir noch geschätzte 30 andere Juristen in der Liste. Die haben dann einfach gesagt, sorry, wir sind einfach gerade voll. Ich bin aber Vertrauensanwalt für Australien, für Singapur.
Super.
Also ich probiere natürlich und was mich noch immer überrascht ist, wenn Leute mich kontaktieren und sagen, ach, es war so schwer, einen englischsprachigen Rechtsanwalt zu finden. Das überrascht mich immer ein bisschen, weil zumindest in meinem Umfeld eigentlich alle jungen Juristen ausgezeichnet Englisch sprechen. Deswegen sehe ich da eigentlich keine Themen. Aber es dürfte noch immer so sein, dass man da scheinbar irgendwelche Vorbehalte hat gegenüber manchen Kolleginnen. Und das ist natürlich für mich gut.
Ja. Na, vielleicht ist es eben so, dass die Jungen zwar Englisch sprechen, aber noch nicht die juristische Erfahrung haben und die Älteren eher weniger Englisch sprechen, aber dafür mehr juristische Erfahrung.
Das ist möglich. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also eigentlich auch in den Kanzleien, in denen ich war, auch die älteren Juristen dort, die haben es eigentlich drauf gehabt. Deswegen mich verwundert es, aber ich reibe mir natürlich die Hände, weil ich mir denke, super, also für etwas, was ich sowieso schon kann, werde ich auch noch anerkannt. Nur leichter geht es ja gar nicht.
Perfekt. Ja, und bevor wir jetzt mehr ins Juristische gehen, noch vielleicht die Frage, hast du Vorbilder bestimmte, wo du denkst, beispielsweise, ich weiß nicht, dass der und der Anwalt oder die Anwältin, die fand ich immer schon so cool seit meiner Kindheit oder andere Persönlichkeiten, die dich inspiriert haben, auch Jus zu studieren oder Rechtsanwalt zu sein?
Nein, also jetzt direkt so Jus-Helden oder sowas habe ich nicht. Ich würde eher sagen, einen Eindruck machen auf mich oder haben auf mich Personen gemacht, die ein bisschen aus diesem Wettkampfdenken als Juristen ein bisschen ausgetreten sind. Also Leute, man muss halt schon ehrlich sein, dieses Jus-System, zumindest in Österreich, ist so, dass du als Konzipientin in einem Ausbildungsverhältnis stehst, doch sehr viel arbeitest, mit der Aussicht, dann irgendwann als Rechtsanwältin eingetragen zu werden und dann vielleicht, wenn du in einer größeren Sozietät bist, vielleicht dort in die heiligen Hallen der Partnerschaft eingeführt zu werden oder dann irgendwann selbstständig zu werden. Aber bis dahin ist es halt ein sehr steiniger Weg, muss man einfach ehrlich sein. Und es gibt leider immer wieder Situationen, wo die Leute, die für dich zuständig wären in diesem Ausbildungsverhältnis, vielleicht nicht so sehr darauf achten, dass sie eigentlich auch Ausbildnerinnen sein sollten. Und dann eigentlich dich nur als Zuarbeiterin verwenden wollen und du eigentlich nicht so viel lernst. Und dann die Leute, die sich dann, ich weiß einfach, dass alle diese Leute unter einem enormen Leistungsdruck stehen. Und ich kann auch irgendwie zu einem gewissen Teil verstehen, dass man dann nicht noch sagen kann, boah, jetzt nicht mehr Zeit und setze mich auch noch am Abend hin mit dem Konzert. Aber genau diese Personen sind eigentlich diejenigen, die den Ausschlag geben, aus einem Konzipienten, einer Konzipientin irgendwann ein guter Jurist, eine Juristin werden oder nicht, meiner Meinung nach. Weil ich habe einfach das Glück gehabt, ich habe jemanden über mir gehabt, der sich die Zeit genommen hat, der mir Sachen erklärt hat und der geschaut hat, nicht nur, dass er seine Fristen zusammenbekommt, sondern auch, dass er mir die Unterstützung gibt. Und von dieser Person habe ich auch am meisten gelernt eigentlich.
Okay.
Also Leute, die trotz dem ganzen Druck dann noch immer das vor Augen haben und sehen, okay, ich möchte mit der nächsten Generation gut zusammenarbeiten können. Weil ganz ehrlich, wenn ich heute die Zeit investiere und jemanden helfe, besser zu werden in dem Job, dann helfe ich mir selber ja auch, weil diese Person kann mir dann umso mehr Arbeit abnehmen. Aber natürlich ist es einfach eine Anfangsinvestition an Zeit und Aufwand. Und ich habe extrem viel Respekt vor Leuten, die das auf sich nehmen und das wirklich verfolgen.
Du hast vorhin gesagt, du hast das Glück gehabt, aber jetzt kann man das irgendwie beeinflussen? Kann ein junger Konzipient, worauf soll er achten, um einen Anwalt zu finden, der ihm das tatsächlich mit, sagen wir mal, mit Wohlwollen und mit quasi Nachdruck das beibringen möchte und nicht nur ihn als quasi Zuarbeiter, wie du es sagst, verwendet?
Also ich fürchte, da gibt es, glaube ich, keinen Schlachtplan, den man sagen. Ich meine, ich kann natürlich in einem jeden Bewerbungsgespräch sagen, na, wie sehr achten Sie auf Ausbildung, aber seien wir uns ehrlich, da wird jetzt kein potenzieller Arbeitgeber, eine Arbeitgeberin sagen, nein, also wir werden dich nicht ausbilden, wir werden dich hier nur als Abarbeiter verwenden. Nein, man kann eigentlich nur auf sein eigenes Bauchgefühl ein bisschen achten und dann, leider, es ist einfach wirklich eine Glückssache. Es kommt, ich habe auch letzte Woche habe ich eine Veranstaltung hier gehabt, wo ich auch mit einer Kollegin gemeinsam, der Therese Frank, auch Fragen von Studienanfängern oder Berufsanfängern und Studierenden beantwortet habe. Und sie hat mir da auch beigepflichtet, dass in jeder Kanzleisituation kommt das einfach so extrem darauf an, mit wem du zusammen, wie dein nächstes Team ist. Davon ist einfach so viel abhängig. Mhm. Also du kannst in einer Großkanzlei eine wundervolle Zeit haben, wenn das Team um dich herum passt und vor allem der Partner, die Partnerin ein bisschen darauf achtet, dass alle ein bisschen ein Leben auch haben können nebenbei. Genauso kannst du und alle sagen, naja, in der Großkanzlei ist es schlimm, da wird man ausgebeutet und in der Kleinkanzlei ist es super. Nein, es gibt leider auch genau die Kehrseite der Münze, wenn ich in einer kleinen Kanzlei bin, aber mit jemandem, der einfach ein absoluter Workaholic ist und am liebsten 18 Stunden am Tag arbeitet und sich erwartet, dass alle um einen herum das um ihn oder sie herum das genauso machen, dann kann man auch in einer kleinen Kanzlei, in einer kleineren Struktur wirklich auf die Nase fallen. Deswegen, nein, ich würde mich auf meinen, also natürlich schon auf den Ersteindruck von dieser jeweiligen Kanzlei natürlich herumfragen. Am besten, wenn ich jemanden habe, der schon mal war in dieser Kanzlei, nach persönlichen, ehrlichen Erfahrungsberichten fragen und dann mir anschauen, wenn ich dort bin, ob das ein Gefüge ist, in dem ich mich wohlfühle, ob ich arbeiten kann. Und wenn nicht, dann aber auch nicht mich ewig lang selber quälen dort, sondern dann halt die notwendigen Schlüsse daraus ziehen und allenfalls gehen und was anderes suchen. Mhm. Also ich sehe da leider, da führt kein Weg dran vorbei. Okay. Gleichzeitig ist es halt schon auch, man kann probieren, das einzufordern und halt sagen und immer wieder bitten darum, naja, gibt es noch irgendwie Feedback auf die Sachen, gibt es irgendwas, worauf sie achten? Also
aber streng genommen hat man ja auch einen gesetzlichen Anspruch darauf als Konzipient. Man ist ja in einem sozusagen Ausbildungsverhältnis.
Man ist in einem Ausbildungsverhältnis, ja, aber ob ich, was ich machen kann, wenn ich nicht, ich weiß nicht, ob ich kenne, mir ist zumindest persönlich kein Fall bekannt, wo jemand zum Beispiel ein Gesuch an die Kammer gestellt hätte und gesagt, Entschuldigung, meine Ausbildungsanwältin vernachlässigt die Ausbildung und deswegen möchte ich bitte, dass ihr dem ein bisschen auf die Finger steigt. Also
Es ist halt
noch immer ein sehr konservatives System und die Leute, die halt links und rechts ausscheren, die haben halt dann auch oft Angst und vielleicht auch nicht zu Unrecht Angst, dass sie dann vielleicht in weiterer Folge nicht so leicht Jobs wieder bekommen oder so. Wobei ich halt schon auch hoffe, dass sich dann nach und nach ein bisschen was ändert daran.
Ja, gut. Das Problem hast du jetzt jedenfalls nicht mehr, denn du bist selbstständig. Wir sind hier in deiner Kanzlei im 3. Bezirk.
Ja.
Das ist ziemlich schön und lässig eingerichtet hier. Wie ist das so? Wie ist dein Arbeitsalltag? Wie kann man sich das vorstellen? Hast du eine Konzipientin, hast du eine Sekretärin, einen Sekretär? Wie läuft dein Arbeitsalltag ab? Was ist anders, als wenn man für einen Anwalt arbeitet? Erzähl doch ein bisschen darüber.
Gut, ich meine, du sprichst gerade mit einer One-Man-Show. Also ich mache alles selber im Moment. Ich habe keinen Sekretär, keine Sekretärin, keine studentischen MitarbeiterInnen. Nein, im Moment, wenn Mandanten E-Mails schreiben, wenn Mandanten anrufen, sie kontaktieren immer mich direkt. Also ich bin die einzige Person hier. Und im Moment funktioniert das noch ganz gut für mich. Also ich weiß noch nicht, ich nehme mal an, dass ich wahrscheinlich so im Laufe dieses Jahres mir schon Unterstützung nehme, weil ich mittlerweile merke, okay, das Geschäft läuft so, wie ich mir das vorstelle. Es kommen immer mehr neue Mandanten, Mandantinnen hinein, aber es ist ein bisschen was anderes. Also ich meine, ich habe jetzt niemanden mehr über mir, der sagt, okay, Achtung, das ist jetzt das Projekt, an dem wir alle arbeiten. Und der mir vielleicht auch ein bisschen Druck macht, weil diese Person sagt, okay, ich bin von dann bis dann auf Urlaub und bis dahin brauche ich das. Nein, das habe ich jetzt nicht. Ich hab den einzigen Druck, den ich habe, ist von Mandanten direkt, Mandantinnen, oder wenn ich gerichtliche oder behördliche Fristen habe. Okay. Das sind meine Richtschnüre im Moment, aber ich muss mich im Moment an niemanden anderen sonst orientieren.
Stichwort Work-Life-Balance, ist es jetzt angenehmer, jetzt wo du selbstständig bist, oder eher machst du dir jetzt selbst viel mehr Druck dadurch, dass du jetzt selber für alles verantwortlich bist und schauen musst, dass der Laden läuft?
Schau, es hat Vor- und Nachteile. Vorteil eindeutig für mich ist, ich kann jetzt im Moment alles so gestalten, wie ich das möchte. Ich bin, also vor allem, wenn du in einer größeren Kanzlei bist, und dann gibt es halt oft so Sachen wie, es gibt eine Abstimmung darüber, wie die Weihnachtskarte ausschauen soll. Und da werden sehr viele E-Mails hin und her geschickt, für etwas, wo jetzt ein Außensteher ist. Ich denke, mein Gott, das ist ja ein total banales Thema, aber es hat dann am Ende des Tages doch bei 10, 15 Partnern oder Juristen, Juristinnen, hat dann doch jeder seine eigene Meinung und jeder möchte irgendwie gehört werden. Solche Abstimmungssachen brauche ich im Moment nicht machen. Ich bin im Moment nur meinen Mandanten und dem Standesrecht gegenüber verpflichtet. Ich kann, wenn ich mir denke, wenn mir einfällt, heute ist Hanukkah oder heute ist chinesisches Neujahr, dann, wenn ich die Zeit habe, dann hupfe ich ins Internet, in irgendeines der Bildbearbeitungsprogramme und schuster mir eine Karte zusammen. Ich habe genug Designer, Designerinnen in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, denen sage ich dann einfach, hey, bitte, kannst du mir schnell etwas machen? Und das sind dann einfach nur, ja, das muss mir gefallen. Hoffentlich dann auch den Leuten, die Karten bekommen, aber grundsätzlich jetzt einmal bin ich nur mir verantwortlich, muss ich mit niemandem abstimmen. Und deswswegen ist es halt sehr schön, weil ich kann gerade irgendwie so eine Brand aufbauen. Ich kann halt sagen, okay, das hat alles ein Gesicht, wie ich das haben will, und ich kann am Ende des Tages nur hoffen, dass der Markt darauf positiv reagiert. Die Kehrseite von dem Ganzen ist natürlich, wenn ich es nicht mache, dann bleibt es liegen. Das ist natürlich jetzt nicht nur bei Branchenauftritt, sondern bei jeder Aufgabe, die ich jetzt habe. Wenn ich mir denke, oh, ich will meine Steuern nicht machen, dann werden sie aber auch nicht gemacht. Also, oder wenn ich zu faul bin, meinem Steuerberater die Belege zu schicken, dann bleibt es einfach liegen. Wenn ich mir denke, boah, dieser anstrengende Mandant, der stellt immer so komische Fragen, ich will den jetzt nicht anrufen, ja, dann wird er aber auch nicht angerufen und dann wird er vielleicht irgendwann ungemütlich und denkt sich, naja, bei dem blöden Rechtsanwalt, der lässt mich immer links liegen, ja, dann werde ich mal einen anderen suchen. Ich bin halt jetzt wirklich verantwortlich, anders verantwortlich als vorher. Ich war natürlich vorher auch an gewisse Vorgaben von Kanzleien, von Deadlines gebunden, aber jetzt, man sagt nichts umsonst, also selbstständig heißt selbst und ständig. Gleichzeitig, es macht schon einfach viel mehr Spaß, es ist einfach befriedigender, weil ich es jetzt eben so machen kann in dem Rhythmus, wie ich es will. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich weiß, ich habe heute, ich habe bis Ende der Woche so und so viele Dinge zu tun, ich würde aber jetzt gern den Vormittag schon noch einmal länger ausschlafen. Dafür weiß ich, ich werde von 12 bis 21 Uhr durcharbeiten. Ja, dann ist das okay. Dann ist es okay, sofern ich das in meinem Terminkalender unterbringen kann. Und das ist halt eine Flexibilität, die hast du als Berufsanfänger noch nicht.
Du bist unter anderem auch in Social Media unterwegs. Ich habe dich auf Instagram abonniert und schaue mir das auch sehr gerne an, weil du...
Dankeschön.
Vor allem bei deinen, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, unprofessionellerweise, diese Stories, die man quasi immer sehen kann, die unter dem, also über den Bildern.
Die Highlights, glaube ich, sind das.
Genau, da hast du ja ziemlich viele interessante Rechtsfragen und die Antworten mit dazu gepostet. Das kann ich jedem nur empfehlen, sich das anzuschauen. Das fand ich schon ziemlich informativ. Also danke dafür, dass du hier...
Danke für die Werbung.
Immer gerne. Wir sind auch auf, ich hoffe, du hast uns auch schon abonniert.
Natürlich.
Super. Jedenfalls, das finde ich schon mal ziemlich cool. Das machen ja auch nicht so viele Kanzleien, dem Trend des Social Media quasi mit aufspringen. Das machst du aber jedenfalls anders. Und hast du da irgendwelche für dich, sage ich mal, vorteilhafte Resonanzen schon gespürt für deine Kanzlei, dass du gesagt hast, dass da jemand gekommen ist, tatsächlich von Instagram zu dir und dich quasi dadurch entdeckt hat und dich auch als Anwalt engagiert hat? Gibt es sowas schon? Ist es schon so weit gekommen?
Schau, das ganze Ding mit Social Media, ich glaube, also für mich ist das einfach etwas sehr Natürliches, weil ich bin mit Facebook mehr oder weniger dann groß, zuerst mit StudiVZ, falls sich daran noch jemand erinnern kann, dann auf, kurz auf MySpace und dann auf Facebook. Also ich habe während meiner Studienzeit dann Facebook schon mehr und mehr benutzt. Es ist für mich eine natürliche Art zu kommunizieren mit der Welt. Dann Instagram habe ich jahrelang schon privat genutzt und jetzt benutze ich es eben, um mit der Welt zu sprechen und mehr Leute auf mich aufmerksam zu machen. Am Ende des Tages sind das für mich alles nur Tools, das sind für mich alles Werkzeuge, um auf mich aufmerksam zu machen. Ich habe meine Kanzlei letztes Jahr im April geöffnet mit 0 Mandanten und bin dankbar, dass ich diese Werkzeuge habe. Ich meine, ich habe extrem viel Respekt vor Leuten, die in den 90ern ihre eigenen Kanzleien aufgemacht haben, weil die hatten mit ganz anderen Themen zu kämpfen. Wie die das gemacht haben, weiß ich nicht. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, ohne diese Werkzeuge, die ich heute in meiner Hosentasche ständig mit mir herumtragen kann. Ich kann, wenn ich möchte, kann ich mit der Welt von überall aus zu jeder Tages- und Nachtzeit kommunizieren und kann spontan Dinge aus meinem Arbeitsalltag mit der Welt teilen oder spontane Einfälle umsetzen, die, ja, die so und auch wieder so, wie ich mir das vorstelle und in einer Häufigkeit und einer Frequenz, wie ich mir das vorstelle, dass das nicht jedem gefällt. Ja, warum auch nicht? Ich meine, muss jeder für sich selber entscheiden. Wenn eine Kanzlei sagt, nein, Social Media wollen wir nicht machen, dafür haben wir keine Zeit, finden das blöd, das ist nur eine Selbstdarstellung. Super. Jedem das Seine. Ich meine, wenn die an ihr Geschäft auf andere Art und Weise kommen, toll. Herzlichen Glückwunsch. Ich mache es auf meine Art und Weise und ich bin auch nicht böse, wenn es jemand anderer nicht macht, weil dann ist noch immer mehr Platz für die Leute da, die es machen wollen, wie mich. Also es gibt dann halt ein Publikum und ich muss dieses Publikum mit weniger Akteuren teilen. Gut, freut mich. Alles überhaupt kein Thema. Ich probiere natürlich schon jetzt keine, wie ich vorher gesagt habe, ich bin verantwortlich meinen Mandanten und ich unterliege dem Standesrecht der Rechtsanwältinnen. Ich probiere natürlich keine standeswidrigen Sachen zu machen. Ich probiere jetzt nicht, mich als der Beste und Tollste darzustellen. Ich sage den Leuten einfach, schaut, so bin ich, so will ich mich präsentieren. Wenn euch das gefällt, dann lasst uns reden, wenn ihr mal ein rechtliches Problem habt. Wenn ihr mich nicht so haben wollt, ist in Ordnung. Es gibt ja zig andere. Es gibt ja 2500 Rechtsanwälte im ersten Bezirk in Wien. Super. Geht's zu denen? Ich bin nicht böse, ich bin sicher nicht für jeden, aber ich bin auch happy, wenn die Leute, die ich anspreche, dann tatsächlich auch so auf mich aufmerksam geworden sind.
Ich kann dir nur 100% zustimmen. Wir leben in unglaublichen Zeiten. Social Media hat die Welt verändert und sehr viele neue Möglichkeiten aufgebracht. Also da kann ich dir nur zustimmen und ich finde, da sollte man, ob man will oder nicht. Es hat jedenfalls mehr Vorteile als Nachteile, wenn man da auch aufspringt.
Ja, ich meine, wenn du sagst, ob man will oder nicht, wer nicht will, der wird wahrscheinlich auch nicht ehrlich kommunizieren dann auf diesen Plattformen. Und das glaube ich aber auch, dass die Leute das mitkriegen. Und dann darf ich mich halt auch nicht wundern, wenn ich halt zum 5. Mal einfach nur ein Foto von meiner Visitenkarte drin habe und sonst nichts dazu, poste das halt dann der Widerhall vom Publikum halt ein recht eingeschränkter sein wird. Ja, es ist ein Abwägen. Also jeder muss für sich, ich meine, es gibt halt für mich auch, ich habe keine Kinder, aber ich sage halt zum Beispiel, ich will jetzt auch keine Fotos von meinen Kindern auf Instagram. Das ist halt eine Entscheidung, die jede Kollegin für sich selber treffen muss. Mhm. Aber ja, es ist einfach eine spannende neue Welt und für mich ist es gleichzeitig auch, wenn ich nicht am Puls der Zeit bleibe, es geben sich daraus auch ständig neue Rechtsprobleme. Und wenn ich nicht weiß, wie Facebook funktioniert, ich habe schon Arbeitsrechtsfälle zum Beispiel mitgelöst, weil wir draufgekommen sind, dass diese Person auf Facebook, weiß ich, sagen wir, jemand sagt, nein, ich lieber Arbeitgeber, ich kann heute nicht zur Arbeit kommen, weil ich habe ja, ach, so einen Hexenschuss und ich kann mich nicht bewegen und das tut mir alles so weh. Und wenn man aber dann nach dieser Person sucht und herausfindet, dass diese Person in ihrem öffentlich einsehbaren Profil genau zu dem Tag ungefähr zur gleichen Zeit, wo diese E-Mail, ich habe so einen argen Hexenschuss, ein Foto von sich postet und darunter schreibt, ach, ich habe heute eigenhändig den Swimmingpool meines Sohnes ausgehoben mit der Schaufel, dann passt das halt nicht zusammen. Und das sind halt dann Dinge, wo du dir als Rechtsanwalt dann denkst, gut, dass jemand der Meinung ist, diese Information mit der Welt so teilen zu müssen, dass ich jetzt das eigentlich gegen ihn oder sie verwenden kann. Ja. Wenn ich aber nicht weiß, wie Facebook funktioniert, dann komme ich vielleicht nicht auf die Idee, dort nachzuschauen.
Oder du müsstest einen teuren Sachverständigen
engagieren. Ja, nein, also das sehe ich nicht ein. Das sind Dinge, es gibt ja Leute, die sagen, nein, ich bin damit nicht groß geworden. Da kann ich Gary Vaynerchuk zum Beispiel zitieren, der sagt, naja, schön, ja, du bist damit nicht groß geworden, aber du hast doch gelernt, wie man Auto fährt. Ja. Du bist nicht als Autofahrende Person groß geworden, wenn du hast das auch lernen müssen. Ja, und heute absolut. Machst du das jeden Tag.
Da muss ich gleich einhacken, weil ich folge Gary Vee auch, finde ihn mega cool und er hat ja das letzte Jahr, die letzten 1,5 Jahre so stark darauf gepocht, Leute schaut es auch auf TikTok. Ich habe mir das einmal runtergeladen. Ich habe nichts verstanden. Das war für mich alles irgendwie kompliziert und sehr, sehr kindisch. Und habe aber irgendwie, ist mir das dann 1,5 Jahre nicht aus dem Kopf gegangen, habe ich es mir noch einmal runtergeladen, nachdem ich es mir eigentlich gelöscht wieder hatte. Und jetzt habe ich mich wirklich damit auseinandergesetzt und ich finde es mega cool. Das Zielpublikum ist zwar viel jünger als auf Instagram, aber ich bin sogar auf ein Profil gestoßen von einem jungen Mann. Er ist Rechtsanwalt, er heißt Herr Anwalt auf TikTok. Mhm. Postet 1 Minute Jus oder Jura, weil er Deutsch, er kommt aus Deutschland, postet eine Minute Jura pro Tag, hat, glaube ich, schon fast 1 Million oder um die 1 Million Follower und ich finde das mega cool. Er hat den Trend quasi, ist voll auf der Welle geritten und
super smart, ja.
Ich finde das sehr gescheit.
Was nur halt für die Zuhörer, die jetzt sagen, TikTok, was ist das? TikTok ist eine andere Social Media Plattform. Also Instagram ist schon für die ganz Jungen, so die, was ich, was sind die 10- bis 16-Jährigen schon fast wieder fad und altmodisch, die sind schon eher wieder auf dem nächsten Ding, das jetzt TikTok ist. Also ich habe mir TikTok auch runtergeladen, ich habe es mir angeschaut, muss mich noch viel mehr, ich habe ein paar Videos, 4 Videos oder so da drauf, mit ganz furchtbar schlechter, fast überhaupt kein Publikum dafür. Ich muss mich dann, aber ich glaube auch ganz stark daran, also ich meine, es ist immer das nächste Ding und immer das nächste Ding. Was für mich extrem gut funktioniert, zum Beispiel, ist LinkedIn. Also auf LinkedIn erreiche ich sehr viele Leute, mach sehr auf mich aufmerksam und werde zum Beispiel auf Veranstaltungen jetzt von Leuten, die ich in meinem Leben noch nie, wo ich nicht an die rangekommen wäre, sagen sie mal, sind sie nicht eine Rechtsanwalt von LinkedIn. Mhm. Was für mich natürlich dann schon eine Bestätigung ist, okay, offenbar, und nicht so, es ist nicht, sind Sie nicht dieser Komische von LinkedIn, mit Ihnen will ich nicht reden, sondern, Sie sind doch der, lassen Sie uns weiterreden. Mhm. Ich habe mir ein paar Sachen von Ihnen angeschaut, dieser Beitrag war interessant oder das war interessant. Das kommt natürlich zurück auf deine Frage von vorher, ob ich auch tatsächlich Geschäft mache dadurch. Es ist, also erst einmal, ich habe über Facebook schon einige Anfragen bekommen und Mandate bekommen, auch von anderen Social-Media-Plattformen und Gruppen. Für mich ist es vor allem ein Tool, um der Welt zu kommunizieren, was sie ein bisschen erwarten können, wenn sie mit mir in einem Raum sitzen. Weil, wie gesagt, es gibt 2500 oder noch mehr Rechtsanwälte im ersten Bezirk. Warum sollten die zu mir kommen? Mein Zugang ist, ich glaube, am Ende des Tages, Anwälte sind ein bisschen so wie Zahnärzte, da will man nicht wirklich hin. Wenn ich es aber irgendwie schaffe, die Person, die vor ihrem Gerät sitzt, davon zu überzeugen, schau, du hast ein rechtliches Problem, du willst das gelöst haben von einem Fachmann und dann gibt es vielleicht einen Fachmann, wo du dich nicht fürchten musst, weil er nicht furchtbar unangenehm zu dir sein wird und dich auslacht oder dich irgendwie, nein, Entschuldigung, auslachen wird sicher keiner meiner Kolleginnen in der Anwaltschaft, aber dich irgendwie von oben herab behandelt oder sich denkt oder dich irgendwie von oben herab behandelt, vielleicht nicht absichtlich, aber weil halt schon so ein Altersunterschied ist, weil ein 50-Jähriger mit einem 25-jährigen Startup-Gründer vielleicht anders spricht, als ich jetzt mit meinen 33 Jahren. Oder weil ich halt auf den auch anders, oder weil er halt auch anders auf mich reagiert, weil halt die Altersschere noch nicht so auseinandergegangen ist. Das ist einfach ein bisschen was anderes. Das funktioniert einfach besser. Das fühlt sich organisch an.
Ja.
Und die jüngeren Leute erreiche ich eindeutig über Social Media im Moment.
Ja, super. Also Social Media ist jedenfalls ein Teil von dem, was du machst. Also
ja, das gehört dazu. Ja, eindeutig.
Dann möchte ich vielleicht ins nächste Thema übergehen. Gehen wir vielleicht mehr ins Juristische. Steigen wir in unseren zweiten Teil ein. Du machst, wie gesagt, Arbeitsrecht, du machst geistiges Eigentum, du machst aber auch Fremdenrecht. Und genau. Über das Fremdenrecht wollen wir uns heute ein bisschen näher unterhalten. Wie schaut es da gerade aus im Fremdenrecht? Wir haben vor einigen Jahren, 2017, sehr viel mit diesem Asylthema gehört im Fernsehen, im Radio. Was hat sich da getan? Was tut sich jetzt? Was gehört überhaupt zum Fremdenrecht?
Sehr guter Opener. Also Fremdenrecht kann, ganz einfach vorstellen, eine fremde Person ist eine Person, die nicht die österreichische Staatsbürgerschaft hat. So, erster Schritt. Dann gibt es Zwischenpersonen, die nicht die österreichische Staatsbürgerschaft haben, aber die EU-Staatsbürgerschaft oder die Schweizer Staatsbürger sind, die über weite Strecken in vielen Dingen österreichischen Staatsbürgern gleichgestellt, also vor allem die EU-Unionsbürger, wo jetzt mittlerweile leider die Briten rausgefallen sind, teilweise freiwillig. Und dann gibt es alle, die da nicht runterfallen, sind halt die sogenannten Drittstaatsangehörigen. Das sind dann tatsächlich Leute, die weder die österreichische Staatsbürgerschaft noch die Unionsstaatsbürgerschaft besitzen und deswegen auch nicht gleich, also nicht gleich behandelt werden über weite Strecken wie Österreicher, sondern die halt jetzt einmal ganz andere oder sehr eingeschränkte Rechte haben. Und da geht es halt immer darum, dürfen die in Österreich sein? Wie lange dürfen die in Österreich sein? Auf welcher Grundlage dürfen die in Österreich sein? Was dürfen die hier tun? Dürfen die hier nur sein, aber nicht arbeiten? Dürfen die hier arbeiten auch? Dürfen die selbstständig arbeiten? Dürfen die nur unselbstständig arbeiten? Wie lange dürfen die hier arbeiten? Bei welchem Arbeitgeber oder überhaupt im kompletten österreichischen Arbeitsmarkt dürfen die arbeiten? Wie schaut das da aus? Und dann gibt es eben Leute, die auch nach Österreich kommen, die leider, die nach Österreich kommen müssen, weil es eben in ihren Heimatländern unhaltbare Zustände gibt. Das wäre dann im Bereich Asyl natürlich. Ich muss ehrlich sagen, ich mache so gut wie kein Asylrecht. Also wenn, außer ich bekomme eine Verfahrenshilfe, dann würde ich schon machen, aber eigentlich mache ich kein Asylrecht. Da gibt es sehr, sehr, sehr gute Kolleginnen, an die ich das dann weiter vermittle, aber ich selber mache kein Asyl eigentlich. Ich mache eher so die qualifizierte Migration nach Österreich. Mhm. Also das ist für mich dann halt auch ein bisschen Überschneidung mit Arbeitsrecht. Also vor allem auch im Bereich, ein Unternehmen möchte einen sehr qualifizierten Drittstaatsangehörigen nach Österreich bringen. Diese Person soll für dieses Unternehmen arbeiten. Und diese Person hat vor allem dann oft eine Qualifikation, die Österreicher nicht haben, oder eine Person, die selber vielleicht Drittstaatsangehöriger ist, schon in Österreich ist, aber gerade keinen Job hat, aber beim AMS gemeldet ist und in Österreich arbeiten dürfte, aber auch diese Person hätte nicht diese Qualifikation. Und was man machen kann, dass ich dann diese Person aus dem Drittstaat hierher bringen kann, damit sie dann hier arbeiten kann, das sagt dir vielleicht der Begriff Rot-Weiß-Rot-Karte etwas, über die ja immer wieder gesprochen wird, wo es immer wieder darum geht. Das wurde halt eingeführt, weil Österreich dann gemerkt hat, Achtung, wir können doch nicht alles alleine und wir müssen ein System der qualifizierten Zuwanderung haben. Ich meine, es gab viele andere Länder, die es schon hatten. Australien ist da zum Beispiel ein Land, das immer wieder genannt wird, auch Kanada, die halt wirklich schon Systeme hatten. Österreich hat eben mit dem Rot-Weiß-Rot-Karten-System zum Beispiel ein kriteriengeleitetes System der Zuwanderung, wo es darauf ankommt, was du für eine Ausbildung hast, was du für eine Arbeitserfahrung hast, was deine Sprachkenntnisse sind. Und dann wird eben geschaut in vielen Bereichen, aha, sind aus diesem Paket, wenn ich das vergleiche, ein Unternehmen braucht genau diese Person mit all diesen, mit diesen Skills, und es gibt jetzt aber keinen Österreicher, den die nehmen können. Wenn das vorhanden ist und dieses Unternehmen sagt, Achtung, wir sind auch bereit, dieser Person ein Gehalt von im Moment bei vielen Dingen so um die 2.700 Euro oder höher zu zahlen, teilweise auch abhängig vom Alter, dann kann man sagen, gut, dann kann man versuchen, dass diese Person tatsächlich nach Österreich kommt und hier dann für dieses Unternehmen einen Job bekommt mit einer sogenannten Rot-Weiß-Rot-Karte, die dann auf zunächst einmal ausgestellt wird.
Okay, wie häufig kommt sowas vor?
Das Rot-Weiß-Rot-Karten-System ist grundsätzlich ein recht, also es sehr viele Unternehmen fragen immer wieder danach an und sagen, hey, das gibt es doch. Es gibt aber ein paar Hinkefüße in dem ganzen System jetzt noch. Sagen wir, nehmen wir als Beispiel, ich bin Amerikaner, ich möchte nach Österreich kommen. Ich habe herausgefunden, dass es ein Unternehmen, bin ich kontaktiert worden von einem österreichischen Unternehmen, sitzt in Wien, und dieses österreichische Unternehmen möchte mich herbringen, und ich muss einmal sehr viele Unterlagen zusammensammeln über mich, weil ich muss immer nachweisen, zum Beispiel, dass ich muss meine Personenstandsurkunden vorlegen. Das sind also deine Geburtsurkunde, vielleicht deine, wenn du geheiratet hast, deine Heiratsurkunde. Und diese Urkunden müssen dann auch beglaubigt werden. Ich kann nicht einfach nur jetzt eine Kopie schicken, sondern es muss ein schönes offizielles Dokument sein. Dann muss ich unter anderem nachweisen, dass ich eine Wohnung in Österreich haben werde. Und das ist dann schon ein bisschen, da beißt immer die Katze in den Schwanz. Weil gerade dieses Wohnungsthema, ich muss nachweisen, dass ich eine ortsübliche Unterkunft dann in Österreich haben werde. Und das ist dann oft ein Thema, dass die Behörden sagen, ja gut, dann zeigen Sie mal, dass Sie eine ortsübliche Unterkunft haben werden. Dann sagt der aus Amerika, aber Entschuldigung, warum sollte ich mir jetzt eine Wohnung besorgen, wenn ich ja nicht einmal weiß, dass ihr mir diesen von mir beantragten Titel dann gewähren werdet. Es ist immer ein bisschen so ein Spiel, so ein Henne-Ei-Problem. Was kommt zuerst? Ich kriege den Titel nicht ohne die Wohnung, aber warum sollte ich meine Wohnung holen, wenn ich den Titel nicht kriege?
Aber was mache ich jetzt in dem Fall?
In dem Fall, ja, hilfst du dir halt, viele Unternehmen sagen dann, okay, sie werden jetzt einmal für ein halbes Jahr, werden sie ein Service Apartment zum Beispiel für den besorgen. Manche Leute helfen sich mit Airbnb. Es ist wirklich ein Thema und es wird immer wieder darüber debattiert. Es gab eigentlich schon 2018, erste auch politische Bestrebungen, dass dieses Thema also ortsübliche Unterkunft, dieses Wohnsitzerfordernis mal zumindest im Antragszeitpunkt noch nicht zu prüfen und das irgendwie wieder wegzulassen. Aber seither hat sich noch immer nichts getan. Es steht auch ich habe mir angeschaut, was im neuen Regierungsprogramm dazu drin steht. Da steht auch noch mal drin, Achtung, ja, tatsächlich, wir wollen, dass dieses Wohnsitzerfordernis, das wird dann irgendwie gestrichen werden, aber ich weiß nicht. Also ich meine, ich verfolge schon das politische Tagesgeschehen. Ich habe jetzt noch nicht gehört, dass sie jetzt wieder darüber sprechen würden im Moment. Es steht aber schon im Regierungsprogramm. Es stehen zum Beispiel auch so tolle Sachen drin im Regierungsprogramm wie um das ganze Verfahren zu beschleunigen, soll vermehrt auf Digitalisierung umgestellt werden. Weil, so, stell dir vor, du willst diesen Antrag stellen und grundsätzlich im Fremdenrecht heißt, okay, du musst Anträge, außer du darfst visumsfrei nach Österreich einreisen, das gibt manche Länder, also Staatsbürger mancher Länder, die dürfen das, dann müsstest du in vielen Fällen den Antrag bei der österreichischen Botschaft oder im österreichischen Konsulat in deinem Heimatland stellen. So, was ist aber, wenn du in einem Land lebst, das nicht einmal wo Österreich kein eigenes Konsulat oder eine Botschaft hat? Das heißt, du müsstest erst in ein Nachbarland fahren und von dort aus den Antrag stellen. Toll. Gibst ihn dort ab und hoffst, weil dieses Unternehmen zum Beispiel in Österreich sagt dann jetzt schon, naja, wir hätten gern, dass sie ab Mitte des Jahres für uns arbeiten. Und dann hast du aber eine Situation, wo zum Beispiel die österreichischen Behörden bei der Botschaft dann diesen Antrag, den du eingebracht hast, mit der Post nach Österreich schicken. Heutzutage, alles geht digital, alles würde digital gehen, aber bisher war es trotzdem noch immer so, okay, Moment, das kommt dann mit der Botschaftspost, die kommt dann jeden zweiten Dienstag oder so, wenn du Pech hast, in einem Land, das sehr entlegen ist. Das zieht sich alles und dazwischen, du hast als Rechtsanwalt hast du halt ständig Anrufe von dem Unternehmen, du hast Anrufe von der Person, den potenziellen Kandidaten, der arbeiten will für das Unternehmen, alle probieren die ganze herauszufinden, naja, ob sie schon was getan hat und du probierst dann wieder bei der Botschaft anzurufen und so, naja, es wird dann eh mit der Post losgehen. Also jetzt zum Beispiel der neue Heilsbringer ist, dass sie jetzt tatsächlich reingeschrieben haben ins Regierungsprogramm, nein, in Zukunft soll mit also aus Gründen der Digitalisierung soll das dann auch scheinbar per E-Mail oder in einem eigenen digitalen Kommunikationssystem zwischen den Behörden hin und her geschickt werden, was super wäre, weil dann kannst du, wir wissen alle, dann kannst du es halt mit Knopfdruck von A nach B senden und musst nicht warten mehrere Tage, bis halt die Flaschenpost rüberkommt.
Das wäre super, ja.
Ich meine, okay, beim Rot-Kartensystem muss man schon sagen, da kann theoretisch auch der Arbeitgeber teilweise die Anträge in Österreich für den Arbeitnehmer stellen, mit einer entsprechenden Vollmacht. Aber in vielen anderen Punkten ist es halt wirklich so, der müsste dann dort warten bei der Botschaft, bis das dann alles in Österreich ankommt. Und man muss leider sagen, es war halt so angekündigt als der große Heilsbringer, dieses Rot-Weiß-Rot-Kartensystem, aber wirklich happy ist damit noch keiner. Also ich spreche mit sehr vielen Leuten, die Startups haben, die irgendwann sagen, hey, im Moment, wir finden in Österreich, vor allem im Wiener Raum, keine guten Developer mehr. Wirklich gute Programmierer, wenn es Österreicher gibt, dann sind die total schnell, die werden direkt von den FHs weggeheiert, teilweise glaube ich noch weiter unten, wenn du irgendeine höherbildende Schule machst im Bereich Programmieren, kann schon sein, dass du von dort direkt die Angebote bekommst, weil alle die Leute gerade brauchen in den Businesses.
Ja.
Und dann schauen die Leute natürlich nach draußen und sagen, hey, es gibt woanders, es gibt sehr qualifizierte Leute, die sind bereit, hierher zu kommen, aber dieses System hilft uns nicht dabei.
Das ist gut, dass du das jetzt ansprichst, weil meine nächste Frage wäre gewesen, was wären denn Beispiele für Berufe, wo es in Österreich nicht genug Leute gibt, weil ich persönlich frage mich, ja, gibt es denn tatsächlich nicht genug Programmierer, wie du es jetzt gerade erwähnt hast, oder also was wären denn noch andere Beispiele?
Also ich habe zum Beispiel mal vor Jahren geholfen, da war ich noch für eine Kanzlei tätig, da haben wir einen Süßwasser-Fisch-Spezialisten für eine große Supermarktkette, der halt dann den landesweiten Einkauf für Fische hat steuern sollen. Den haben sie scheinbar nicht gefunden. Und in Wirklichkeit, und die haben uns auch nachweisen können, sie haben beim AMS nachgefragt, sie haben mit Headhuntern europaweit nach so einer Person gesucht und haben diese Person dann tatsächlich gefunden in der Türkei. Und dann haben wir geholfen, diesen türkischen Spezialisten nach Österreich zu bringen. Und ich weiß nicht, ob der noch immer tätig ist für die Supermarktkette, aber ja, das hat damals funktioniert. Es gibt eben die sogenannte Arbeitsmarktprüfung, wo, also du hast ein zweigeteiltes Verfahren eigentlich beim zum Beispiel bei Rot-Weiß-Rot-Karte, wo du sagst, Achtung, nicht nur müssen die Einwanderungsbehörden sagen, dass es passt, dass der kommen kann, weil er eben tatsächlich die Sprachkenntnisse hat, weil er eine Wohnung hat, weil das Unternehmen ihm theoretisch genug zahlen wird, sondern dann, wenn die Einwanderungsbehörden happy sind, dann schicken sie die Sachen weiter ans AMS und das AMS sagt dann, ah ja, wir haben uns jetzt angeschaut, tatsächlich jemand mit dem Skillset, den gibt es bei uns nicht. Mhm. Und deswegen sagen auch wir, AMS, Stempel drauf, ihr könnt den jetzt nehmen. Und das steht auch im Regierungsprogramm, da wird jetzt auch gesagt, dieses hintereinander, zuerst die eine Behörde und dann die andere Behörde, das soll jetzt auch ein bisschen verbessert werden. Damit es noch schneller geht, sollen die eigentlich schon mehr oder weniger parallel arbeiten können dran. Also praktisch, ich weiß nicht, wie sie sich dann umstellen oder wie sie es dann umsetzen werden, aber ich kann mir vorstellen, dass es dann so ist, dass ich das hinschicke und nach seiner ersten kurzen, am ersten kurzen Check sagen dann die Einwanderungsbehörden, das wäre halt in Wien die MA35 zum Beispiel, in den Bundesländern sind das meistens die lokalen Bezirkshauptmannschaften, wird das dann gleich ans AMS weiterschicken und dann würden das scheinbar parallel prüfen. Das wäre super, weil jetzt gerade alle sagen, toll, ich habe da eine Person, die mag ich, ich mag, dass der für mich arbeitet, aber dieses ganze Ding dauert mir zu lang.
Ja.
Oder ist mir zu teuer.
Ja, Stichwort europaweit, hast du vorhin gesagt, und dann jemanden in der Türkei gefunden. Gibt es da aus Loyalitätsprinzipien eine Pflicht, zuerst in Europa zu schauen und dann in Drittstaaten oder wie genau?
Nein, die haben einfach gesagt, hey, wir haben geschaut, es war eine Supermarktkette, die nicht nur in Österreich tätig ist, sondern halt wirklich, glaube ich, weltweit und vor allem jedenfalls europaweit. Und die haben gesagt, wir haben auch in unseren Filialen, haben wir dort die Leute gebeten, bitte schaut mal, könnt ihr über eure Leute rausfinden vor Ort, ob ihr jemanden findet. Die haben niemanden gefunden.
Okay.
Also theoretisch kannst du. Also wenn wichtig ist mal, dass es in Österreich niemand gibt, weil klar ist, Österreich sagt dann, naja, super, bevor ihr jemanden von irgendwo daher holt, nehmt doch bitte den Hans Meier, weil der kann doch das alles auch und ist schon da. Verstehe ich auch.
Okay, das war jetzt ein Aspekt im Fremdenrecht. Gibt es noch einen, mit dem du dich vermehrt beschäftigst? Gibt es da auch noch andere Fäden, die du weiter stricken kannst in unserem Gespräch oder ist es momentan eher das
Hauptaugenmerk? Also ich habe jetzt auch Personen, die unverschuldet jetzt ihre Unionsbürgerschaft verlieren, also Leute, die vom Brexit erfasst werden, also Britinnen, die schon in Österreich leben und da ist halt auch zum Beispiel gerade die Sache so, es hat halt diesen Fall, dass ein Land seine EU-Mitgliedschaft wieder abgibt, hat es halt noch nicht gegeben. Es hat halt Auswirkungen auf Personen, die schon länger da leben auch. Und die haben halt jetzt alle ein bisschen Angst und sagen, naja, super, werde ich jetzt ab 1.1.2021 bin ich jetzt dann wie ein Drittstaatsangehöriger. Grundsätzlich steht in den ganzen Austrittsverhandlungen, ist eigentlich festgelegt worden, dass wenn ich schon nachweisen kann, dass ich bis zum Cut-off-Date ist jetzt der 31.12.2020 ein Daueraufenthaltsrecht in einem anderen EU-Staat habe, dann werde ich auch danach eigentlich nicht schlecht behandelt werden dürfen. Das ist also, solange ich es bis zu dem Zeitpunkt geschafft habe, dann werde ich nicht schlechter behandelt. Trotzdem, es ist noch nicht hundertprozentig klar, was jetzt die einzelnen britischen Staatsbürgerinnen in Österreich, die jetzt schon da sind oder jetzt gerade dieses Jahr noch kommen, was die noch alles erfüllen werden müssen. Grundsätzlich ist es so, wir sind Unionsbürger. Das heißt, ich kann jederzeit, könnte ich jetzt in ein anderes Unionsland ziehen und hätte dort halt die Möglichkeiten, dort zu leben, zu arbeiten, teilweise auch an Wahlen teilzunehmen. Und genauso ist auch, wenn jemand nach Österreich zieht. Also wenn jetzt du als britischer Staatsbürger, Staatsbürgerin nach Österreich gezogen wärst, du hättest eine Anmeldebescheinigung dir holen müssen. Das ist einfach nur ein Dokument, das musst du dir besorgen, wenn du mehr als 4 Monate da bist. Du musst nachweisen, dass du über ein regelmäßiges Einkommen verfügst in einer gewissen Höhe. Du musst nachweisen, dass du eine Wohnung hast. Du musst nachweisen, dass dein Krankenversicherungsschutz gegeben ist. Wenn du das erfüllst, dann kannst du eigentlich mal da sein. Und nach 5 Jahren kannst du auch eine Bescheinigung dir holen, dass du nicht nur diese normale Anmeldebescheinigung hast, sondern sogar, dass du halt sogar schon einen Daueraufenthaltstitel hast. Trotzdem ich kriege immer wieder, also bei Leuten, die bei mir anrufen und auch bei einfach überhaupt, es gibt auch einen Newsletter von der britischen Botschaft. Da kommt raus, es ist noch nicht hundertprozentig sicher, was ab dem 01.01.2021 passieren wird.
Gut, das wird wahrscheinlich die Gemeinschaft der Unionsstaaten einheitlich entscheiden, was mit diesen
Menschen passiert. Ja, wobei ich glaube dann trotzdem, dass halt zu einem gewissen Teil, wie es dann national umgesetzt wird, obliegt dann wieder Österreich. Aber ich bin doch zuversichtlich, dass, also Österreich hat da schon signalisiert in den letzten 2 Jahren, ja, die werden die britischen Staatsbürgerinnen hier nicht im Regen stehen lassen. Und ich nehme mal an, ganz stark, dass wenn ich bis zum Zeitpunkt zumindest die Anmeldebescheinigung habe, dass ich dann größtenteils ja kein schlechteres Leben führen werde als davor.
Hast du momentan einen interessanten Fall, von dem du uns berichten kannst?
Ich habe mehrere fremdrechtliche Fälle. Ich meine, interessant oder ganz lustig habe ich jetzt gefunden. Ich habe jetzt ein Rotkartenverfahren für ein Unternehmen. Also das Unternehmen hat mich kontaktiert. Und ich habe angefangen, also ich mache es meistens so, dass ich den Unternehmen dann anbiete, okay, pass auf, ich probiere das so weit wie möglich, euch den Rücken freizuhalten, ihr macht eure Sachen, auf die ihr euch spezialisiert, und ich werde mehr oder weniger mit eurem Kandidaten in Abstimmung die ganzen Anträge vorbereiten. So, wir machen das, sind schon recht weit fortgeschritten, und ich bekomme einen Anruf oder eine E-Mail, wo drin steht, Achtung, Stopp, alles stoppen. Der Kandidat hat uns gerade informiert, er möchte doch nicht mehr für uns arbeiten, er hat gerade ein besseres Jobangebot gefunden. Das war natürlich für das Unternehmen auch ein bisschen ärgerlich. Und ich habe mir auch gedacht, okay, neue Situation. Aber ja, sicher, nicht blöd von ihm. Ich meine, wenn er jetzt noch was Besseres findet, warum würde er das nicht akzeptieren? Aber ja, das Unternehmen hat sich zu Recht geärgert, weil die hat gesagt, oh ja, Entschuldigung, jetzt haben wir schon diese ganzen Investitionen getätigt. Er hat aber dann eigentlich veranlasst, dass praktisch ein neuer Arbeitgeber das Ganze übernimmt und dass ich das jetzt mit denen gemeinsam machen kann.
Also ja. Das heißt auch, die Anwaltskosten wurden...
Die Anwaltskosten werden dann von den neuen Arbeitgebern getragen, genau. Ja.
Okay.
Aber das kann einem halt immer passieren. Also als potenzieller Arbeitgeber, ja. Egal, ob jetzt jemand Österreicher ist oder Drittstaatsangehöriger, wenn er was Besseres findet, könnte es halt sein, dass er umspringt.
Okay, dann würde ich zu unserer letzten Rubrik kommen, Tipps und Tricks. Mhm. Hast du vielleicht irgendwelche interessanten Ratschläge für Arbeitgeber, die eben das versuchen, jemanden aus einem Drittstaat oder aus der EU wahrscheinlich weniger schwierig, aber anhand dieser Rot-Weiß-Rot-Karte zu engagieren bei sich im Unternehmen und wie man das am besten alles durchführt und managt?
Ich kenne Unternehmen, die haben das komplett selber gemacht. Also es ist möglich. Also ich sage jetzt nicht, ein jedes Unternehmen braucht verpflichtend einen Spezialisten, der einen dabei unterstützt. Man kann es schon noch selber machen, aber die Unternehmen, wenn ich mit den Leuten spreche, dann haben die alle gemauzt, wie viel Ressourcen dadurch gebunden wurden und wie, dass sie das alles unterschätzt haben, wie viel Aufwand das in Wirklichkeit war. Deswegen aus diesen Erfahrungen kann ich halt einfach sagen, ja, informiert euch zuerst einmal. Es gibt genug Informationen da draußen im Internet, und wenn ihr dann meint, ihr möchtet es trotzdem selber nicht machen, dann kommt zu einem Spezialisten, zu einer Spezialistin, und lasst euch gescheit beraten, weil am Ende des Tages es gibt einfach Dinge, die du, wenn du es im Internet liest, einfach trotzdem nicht am Radar hast. Und das hat auch sehr viel damit zu tun, wie, in welchem Bundesland du bist, wie die lokalen Behörden dann die Gesetze umsetzen. Und es ist halt auch sehr viel zu tun, wie, dass du irgendwann lernst, mit den Behörden zu sprechen. Und halt die Sachen schon so formulierst, damit du weißt, okay, man könnte tendenziell hier noch 10-mal nachfragen, aber wenn es jemand schon von Anfang an vernünftig formuliert, weil er schon mal gemacht hat vorher, dann fallen diese 10 Nachfragen vielleicht einfach weg. Und das ganze Verfahren kann schneller und einfacher und reibungsloser funktionieren. Mhm. Aber in Wirklichkeit einfach wie in jedem Bereich vernünftige Vorbereitung und vernünftige Informationen zusammentragen und dann Punkt für Punkt abarbeiten.
Mhm. Super, danke für den Tipp. Gibt es vielleicht noch etwas, worüber du reden möchtest?
Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich unter meinen, also in den Social Media Kanälen, sehr viele Follower habe, die zumindest, ich meine, ich weiß nicht, ob man da irgendwie auf was drauf schließen darf, aber vom Namen jetzt nicht die durchschnittlichen autochthonen österreichischen Namen haben. Also bei mir heißt nicht jeder Sabine Meyer und Hans Müller, sondern ich habe Leute scheinbar, die erste, zweite Generation Migrationshintergrund sind. Und denen kann ich einfach nur sagen, es ist möglich. Es ist bitte einfach möglich. Bitte verfolgt euren Traum, wenn ihr Juristen, Juristinnen werden wollt, dann lasst euch bitte nicht stoppen. Nicht von irgendjemandem, der euch sagt, nein, das kannst du nicht, weil du schaust nicht so aus wie diese oder jenes oder es schaut nicht so aus, wie wir das hier haben wollen oder sowas. Und wenn dir das jemand sagt, dann bitte such dir einen anderen Weg, such dir einen anderen Job. Es ist zum Glück nicht jeder so. Also ganz bestimmt nicht so. Ich kann nämlich ehrlich sagen, ich habe das Glück gehabt, oder wie man sagt, ich weiß nicht, also ich habe einfach nie so eine Situation erlebt in meiner Ausbildung oder bei meinen Arbeitgebern. Da waren eigentlich alle so, ja, du bist hier, du kannst was, du hast was drauf, wir wollen mit dir zusammenarbeiten. Es ist uns wurscht, wie du ausschaust. Deswegen bitte, wenn man irgendwann jemanden gerät, der einem das Gefühl vermitteln will, nein, weil deine Eltern vielleicht nicht von hier sind, bist du weniger wert, dann sich nicht von dieser Person aufhalten lassen, absolut, sondern einen Weg um den herum oder um die herum finden, absolut, und weiter die eigenen Ziele verfolgen.
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
Ja, eindeutig.
Ich sage, lieber Patrick, vielen Dank für dieses tolle Interview und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Lieber Boris, danke vielmals für die Einladung und das hoffe ich auch. Und Dankeschön an die Zuhörerinnen.